Unglücklicherweise wissen wir aus der Geschichte, dass obwohl der Herr zu ihnen direkt gesprochen hat, haben sie nicht auf ihn gehört. Unglücklicherweise. Was kann der Herr denn noch machen? Wir sollten nicht denken, dass wir besser sind, als sie in diesen Tagen waren, die Gemeinden. Obwohl der Herr schon viele Male zu uns gesprochen hat, haben wir nicht gehört und es nicht getan. Was kann der Herr noch tun? Der Herr persönlich hat höchstpersönlich gesprochen. Er hat sich selbst als dieser wunderbare und ehrfurchtgebietende hohe Priester offenbart, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt. Wir erwähnten, dass Johannes ihn sah und dann zu Boden fiel wie ein Toter. Ich wünschte, wir könnten ihn auch so sehen, wie Johannes ihn gesehen hat. Vielleicht würde das uns helfen. Aber gibt es einen Unterschied, ob wir ihn selbst sehen würden oder Johannes ihn gesehen hat und ihn uns beschrieben hat? Ist das nicht ausreichend? Die Beschreibung ist doch klar genug, oder nicht? Natürlich sehen wir ihn heute nicht physisch mit unseren physischen Augen, aber Johannes sah ihn. Und er hat es uns beschrieben. Alles, was der Herr auf dieser Erde getan hat, das haben die Apostel gesehen und sie haben es uns alles bezeugt, zum Beispiel aus seinem Leben, auch aus seinen Leiden und seinem Tod am Kreuz. Sie haben uns auch seine Auferstehung berichtet und wir haben es geglaubt, nicht wahr? Wir wissen, dass der Herr der auferstandene Christus ist. Natürlich waren wir nicht bei seiner Auffahrt mit unseren eigenen Augen dabei, aber viele haben ihn gesehen, wie er aufgefahren ist. Und wir haben es geglaubt. Glaubt ihr nicht, dass er der aufgefahrene Christus ist, der heute auf dem Thron sitzt? Glaubt ihr das nicht? Natürlich glaubt ihr das. Dass er auf dem Thron sitzt und der Herrscher über die Könige der Erde ist. Und dass er der große, hohe Priester ist, der für euch einsteht. Ihr wisst das doch, oder? Und jetzt hat John diesen wunderbaren, großen, hohen Priester beschrieben, der inmitten der Gemeinden wandelt, den goldenen Leuchtern. Glaubt ihr das? Ist er mitten unter euch? Habt ihr alle? Habt ihr alle dieses Bewusstsein, dass solch ein Christus in unserer Mitte wandelt? Wir sollten es nochmal lesen. Und es uns vor Augen malen, solch ein Christus, der in unserer Mitte wandelt. Vielleicht verändert das unsere Vorstellung. Erinnert ihr euch, als Johannes wie tot zu seinen Füßen niederfiel und der Herr hat ihn berührt und gesagt, fürchte dich nicht. Ja, Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der, der lebt, der tot war und lebendig ist. Und siehe, ich bin lebendig für ewig. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. So ein wunderbarer Christus, der Hades und Tod überwunden hat und dafür die Schlüssel auch heute besitzt. Glauben wir das? Sind wir uns dessen bewusst, dass solch ein Christus heute in unserer Mitte ist? Wenn solch ein Christus wirklich in unserer Mitte wandelt, warum haben wir dann so viele Probleme? Wir sollten dann gar keine Probleme haben, nicht wahr? Und alle Probleme sollten doch dann gelöst sein, gelöst werden durch solch einen wunderbaren hohen Priester, der in unserer Mitte wandelt, der sich um die goldenen Leuchter kümmert, als ein großer hoher Priester. Ich denke, wir haben es gestern erwähnt, dass der goldene Leuchter im Heiligtum steht. Also ist es so, dass der Herr als der hohe Priester sich um diesen goldenen Leuchter kümmert. Er dient dort. Ja, die Priesterschaft ist dort. Kein Wunder, hat Petrus gesagt, so wunderbar, wir sind eine heilige und königliche Priesterschaft mit so einem wunderbaren hohen Priester, und der dort dient. Ja, eigentlich können wir gar nicht als Priester dienen ohne solch einen hohen Priester. Wenn ihr das Alte Testament lest, und euch dort die Priesterschaft anschaut, wie kann die Priesterschaft existieren ohne einen hohen Priester? Und natürlich ist es nicht nur der hohe Priester, der da alleine dient, sondern es gibt eine Priesterschaft. Selbst hier in Offenbarung 1 sehen wir den hohen Priester in unserer Mitte, der gemeinsam mit der Priesterschaft dient. Erinnert euch an das, was Petrus gesagt hat, dass die Gemeinde ein geistliches Haus ist und eine heilige Priesterschaft zu opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Was können wir sagen? Was sollen wir sagen? Möge der Herr unseren Verstand öffnen. Wir müssen sehen, was passiert. Es geht nicht nur darum, in der Bibel zu lesen. Der hohe Priester ohne eine Priesterschaft, die zusammen mit ihm dient, das geht nicht. Ob wir es mögen oder nicht, ob es uns gefällt oder nicht, das ist eine Tatsache. So, lob den Herrn für so einen wunderbaren, großen, hohen Priester, der in unserer Mitte wandelt. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass das Sprechen des Herrn sehr direkt ist. Dass er bloßstellt, was nötig ist, dass es bloßgestellt wird, richtet, was zu richten ist. Und doch uns eine Chance gibt, umzukehren. Oft ist unser Sprechen nicht so. Wir sind oft sehr diplomatisch. Wir sind nicht sehr direkt. Aber wenn der Herr richtet, dann richtet er gerecht. Denk daran, seine Füße sind wie Kupfer in einem Schmelzofen glühend gemacht. Sehr rein und sehr hell scheinend. Es stellt alles bloß, was ihm missfällt. Ich glaube nicht, dass wir es wagen, auf diese Art und Weise zu reden. Das Sprechen des Herrn ist sehr gerade heraus. Das ist wahre Liebe. Wie Paulus in Epheser gesagt hat, die Wahrheit reden in der Liebe. Der Herr sprach zu jeder Gemeinde. Wozu sollte er mit ihnen reden, wenn er ihnen nicht sagen will, was sie falsch machen und was sie ändern müssen, um neu voranzugehen? Wir brauchen solch einen großen Hohepriester unter uns. Lasst uns zu Kapitel 3 gehen. Der Herr sprach zur Gemeinde in Sardis. Und er offenbarte sich selbst als der, der die sieben Sterne hat und die sieben Geister Gottes. Er sagte, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wagt ihr das, zu einer Gemeinde zu sagen? Stell dir vor, ich komme in deine Gemeinde und sage das. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, du lebst und bist tot. Ihr werdet mich rausschmeißen. Nicht wahr? Ihr werdet mich rauskicken. Wenn ich das zu euch sage, werdet ihr mich rauskicken? Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns es wagt, so etwas zu sagen, weil wir zu lieb sind. Wir wollen niemanden Anstoß bereiten. Aber der Herr redet die Wahrheit. Darum sagt er, werde wach. Und stärke das Übrige, das am Sterben war. Selbst die Dinge, die noch übrig waren bei ihnen, sind gerade beim Sterben, waren beim, am Sterben. Oh Herr. Und eine der Eigenschaften von solch einer Gemeinde ist, dass der Herr sagte, ich habe deine Werke nicht vollendet gefunden vor meinem Gott. Wir tun einfach Sachen und haben Aktionen, aber haben nicht wirklich Leben. Wir haben die verschiedene Praxis, aber kein Leben. In diesen Tagen und in den vergangenen Jahren haben wir alle uns geübt, dem Vater Opfer zu bringen, was gut ist. Es ist gut, aber wir müssen es zur Vollendung bringen. Es muss voller Leben und voller Wirklichkeit und voller Substanz sein, die wir dem Vater zurückbringen. Natürlich zwingen wir niemanden, das zu tun. Aber was immer wir in der Gemeinde tun mögen, wenn es Leben ist, dann sollen wir es auch vollenden für unseren Vater. Selbst unser Tisch des Herrn. Haltet nicht nur den Tisch des Herrn ohne die Realität und die Substanz, ohne zu realisieren, was der Herr tut. Zum Beispiel beim Halten der Feste. Diese Feste sind wunderbar. Aber es muss wahrhaftig sein, es muss vollendet werden. Es muss voller Leben sein. Nicht nur eine Praxis, die wir Woche für Woche tun, aber voller Wirklichkeit. Dann werden wir auch voller Freude sein, es zu tun. Ja, versuche den Geschwistern zu helfen, dass sie erkennen, was für einen wunderbaren Tisch wir da feiern. Mach nicht einfach nur irgendwelche Sachen ohne das Leben. Es ist immer die Gefahr, wenn wir etwas Woche für Woche für Woche tun, dass es zu einer Praxis ohne Leben wird. Stärke das Übrige, das am Sterben war. Eine tote Gemeinde. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Bewahre es und tue Buße. Lernt und übt alles im Gemeindeleben voller Leben und mit dem Leben zu tun. Das ist wichtig. Ansonsten werden wir eine tote Gemeinde sein, so wie Sardes. Was kann der Herr mit einer toten Gemeinde anfangen? Wir müssen alle wissen, in welchem Zustand sich die Gemeinde an unserem Ort befindet. Ich habe so viele Gemeinden in der ganzen Welt gesehen. Ich habe alle unterschiedlichsten Zustände der Gemeinden gesehen. Aber was immer ihr sagt, was immer ich sage, wenn sie sich nicht ändern, werden sie sich nicht ändern. Es ist nicht einfach, sehr beeindruckend. Der Herr sagt, wenn du nicht wachen wirst, ja, darum seid wachsam. Vers 2 sagt er schon, werde wach. Das bedeutet, seid alarmiert. Insbesondere die Brüder, die die Gemeinden leiten, seid wachsam. Was immer wir tun, tut es nicht aus der Tradition und nicht, weil wir es immer auf die gleiche Weise gemacht haben, sondern tut es durch das Leben, durch den Geist des Lebens. Aber das hängt nicht nur von unseren Zusammenkünften ab, sondern auch von unserem persönlichen Leben. Wenn du in deinem persönlichen Leben nicht alarmiert und wachsam bist, alles durch das Leben des Herrn zu tun, Wie wird es dann sein, wenn ihr als die Gemeinde zusammenkommen wird? Dann denke ich nicht, dass ihr dort auch lebendig sein werdet. Wenn wir in unserem Privatleben, in unserem persönlichen Leben uns nicht darum kümmern, die Dinge durch den Geist und durch das Leben zu tun, dann denke ich nicht, dass wir in unseren Versammlungen, wenn wir zusammenkommen, das Bewusstsein haben, dass wir voller Leben sein müssen. Dies ist zumindest meine Beobachtung. Wenn du aber nicht wachen wirst, sagte der Herr in Vers 3, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das ist nicht gut. Sicherlich wirst du dann nicht entrückt werden. Ganz sicher wirst du nicht entrückt werden. Du wirst es nicht wissen, es wird dir nicht bewusst sein, wenn der Herr kommt. Aber wenn du alles mit Leben tust und im Geist, du lebst durch Christus, dann wirst du wissen, zu welcher Stunde der Herr kommen wird. Das Kommen des Herrn wird für dich nicht überraschend sein. Ansonsten wird das Kommen des Herrn für dich eine Überraschung sein, wie ein Dieb in der Nacht. Und du wirst nicht bereit sein. Damit die Gemeinde lebendig ist, muss das tägliche Leben, das Leben jeden Tag der Heiligen, auch voller Leben sein. Es ist nicht möglich, dass wir in unserem täglichen Leben uns nicht um dieses Leben bemühen und wir dann am Tag des Herrn zur Versammlung kommen und voller Leben sind. Ich weiß nicht, was für eine Art von Leben das ist. Es ist möglicherweise eine Art der Vorstellung, des Vorführens, Schauspielerei. Darum lasst uns um das Leben im persönlichen Leben kümmern und um das Leben im Gemeindeleben, wenn wir zusammenkommen. Darum sagt der Herr in Vers 4, du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Wisst ihr, der Tod ist eine schreckliche Befleckung. Die schlimmste Befleckung. Schlimmer als Sünde. Wenn du nicht mehr in dem Leben stehst, dann ist dein Gewand in deinem täglichen Wandel beschmutzt. Die Gewänder, das Gewand, die deuten auf unser tägliches Leben. Darum hat der Herr gesagt, sie sollen mit mir in weißen Kleidern wandeln. Ich hoffe daher, dass wir alle dieses Bewusstsein haben, dass der Tod eine furchtbare Befleckung ist. Schlimmer als die Sünde. Für die Sünde brauchst du nur das Blut. Aber für den Tod brauchst du die Asche der roten Kuh und du musst 7 Tage lang gereinigt werden. Der Tod ist eine fürchterliche Befleckung. Aber in Sardes sind ein paar Namen, nur ein paar wenige Namen, die ihre Gewänder, Kleider nicht beschmutzt haben. Die Überwinder sind. Darum hängt es von jedem von euch ab. Lobe den Herrn. Der Herr ist sehr fair, gerecht. Im Gesamten gesehen ist die Kirche, die Gemeinde tot, aber es gibt ein paar wenige. So, es hängt von jedem Einzelnen von uns ab. Wollen wir tot sein oder lebendig? Sie sollen mit mir in weißen Kleidern wandeln. Denkt an die Farbe weiß. Ja, sie sind würdig. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern bekleidet werden. Nochmal das Wort weiß hier. Überall weiß. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Das bedeutet nicht, dass du deine Erlösung verlieren wirst. Unsere Rettung kann nie verloren gehen, sie ist ewig. Sie ist durch Gnade aus Werken. Weil durch Werke niemand gerecht sein kann vor Gott. Aber die Belohnung, um in das Königreich hineinzukommen, hängt davon ab, ob dein Name ausgetilgt wird oder nicht. Ihr erinnert euch an die fünf törichten Jungfrauen in Matthäus Kapitel 25. Sie kamen zurück, nachdem sie gingen, um Öl nachzukaufen. Da war die Tür aber schon verschlossen. Da klopften sie an die Tür und sagten, Herr, Herr, öffne die Türe für uns. Was sagte der Herr? Es scheint mir, wie wenn der Herr da in dieser Situation ins Buch des Lebens reinguckt. Er schaut hier ins Buch und fragt, wie ist dein Name? Und dann sagt ich, mein Name ist so und so. Und dann wird er sagen, nein, ich kenne den Namen nicht. Es ist eine ernsthafte Sache. Der Herr sagt, ich kenne dich nicht. Das bedeutet, dass der Name aus dem Buch des Lebens ausgetilgt wurde. Nicht für die ganze Ewigkeit, aber für diesen Zeitraum des tausendjährigen Reiches ist der Name ausgetilgt. Sie haben keinen Teil darin. Es ist sehr ernst. Darum sollten wir alle heute das, was wir tun in unserem täglichen Leben, durch das Leben tun, mit dem Leben. Weil wir alle dieses ewige Leben in uns haben. Der Geist des Lebens wohnt in uns. Möge der Herr uns auch diesbezüglich warnen. Der Herr sagt hier, ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Denkt darüber nach. Was ist der Zustand deiner Gemeinde? So wie ich gesagt habe, es bezieht sich nicht nur auf die Versammlungen, sondern es bezieht sich auf unseren täglichen Wandel, auf unser Familienleben, auf unser Berufsleben. Was immer wir tun, sagte Paulus, für mich zu leben ist Christus. Was für ein wunderbarer Bruder. Aber wir können alle solche Brüder werden, wenn es ihm möglich war. Lobt den Herrn. Amen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist gut, mit dem Herrn zusammen in weißen Kleidern zu wandeln. Damit fängt es heute schon an. Wartet nicht bis zu diesem Tag, dann ist es zu spät. Es fängt jetzt an. Jetzt kommen wir zur Gemeinde in Philadelphia. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, aber wir kommen dahin zurück. Philadelphia bedeutet Bruderliebe. Bruderliebe ist wichtig. Die Gemeinde in Ephesus hat die erste Liebe, die beste Liebe verlassen. Sie haben die. Wenn du die beste Liebe, die erste Liebe verlässt, dann hast du bestimmt keine brüderliche Liebe. Aber wenn du die beste Liebe für den Herrn hast, mit Sicherheit wirst du die Brüder lieben. Weil der Herr sein Leben für die Brüder gelassen hat. Die brüderliche Liebe ist im Grunde genommen das Gegenteil der Gemeinde in Ephesus. In jeder Gemeinde sollte die brüderliche Liebe sein. Warum sage ich das? Weil es einfach ist, die Gemeinde zu lieben, wo du nicht am Ort bist, weil sie so weit weg ist. Die kannst du leicht lieben. Aber die, die Tag für Tag mit dir sind, liebst du nicht. Nicht wahr? Es ist sehr leicht, jemanden zu lieben, der so weit weg ist. Es gibt da ein Sprichwort, das heißt, dass das Gras vom Nachbar immer grüner ist. Nein, ihr liebt die Brüder, die mit euch in der Gemeinde sind. Wir tendieren dazu, andere Gemeinden so sehr zu schätzen, aber wir vergessen es, die Geschwister zu schätzen, die mit uns sind. Nein, wir müssen die Brüder lieben, die täglich bei uns sind, in den Gemeinden, wo wir uns befinden. Die brüderliche Liebe ist das Zeichen des Lebens. Das ist wirklich ein Zeichen des Lebens, des Wachstums im Leben. Das ist das, was Petrus in 2. Petrus Kapitel 1 gesagt hat. Ihr müsst fleißig sein um im Glauben Tugend darzureichen und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung Ausdauer und in der Ausdauer göttlichen Ausdruck und im göttlichen Ausdruck Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe Agape, die Liebe Gottes. Um diesen Punkt zu erreichen, müsst ihr fleißig tun. Wenn ihr nicht fleißig seid, dann werdet ihr es nicht schaffen. Petrus hat uns ja ein sehr gutes Wort gegeben in 2. Petrus 1, Verse 5 bis 7. Petrus sagte dann, wenn diese Dinge in euch vorhanden sind und reichlich zunehmen, werden sie euch den reichen Eingang in das Reich geben. Die Gemeinde in Sardis hatte keinen reichen Eingang. Aber lob den Herrn, die Gemeinde in Philadelphia wird einen reichen Eingang haben. Gestern sprachen wir über den, der den Schlüssel Davids hat in Jesaja 22. Das bedeutet, dass die Gemeinde in Philadelphia wirklich Christus kannte. Christus war alles für sie. Alles hing an diesem Christus. Es ist der Pflock, ihr wisst doch, dieser Pflock. Nur Christus ist dieser Pflock, an dem man alles hängen kann und es nicht zugrunde gehen wird. Ich kenne sonst keinen Pflock, an dem du alles hängen kannst. Wenn du immer mehr an einen anderen Pflock hängst, dann wird er runterfallen. Aber wenn dieser Pflock Christus ist, dann kannst du alle verschiedenen Dinge an ihn hängen. Und dieser Pflock wird nicht runterfallen. Er ist der Einzige, der alle Dinge in seinen Händen hält. Alles hängt von ihm ab. Nicht von uns, nicht von mir, nicht von dir, nicht von irgendjemandem. Der Herr offenbarte sich selbst als solch einen zur Gemeinde in Philadelphia. Es ist eine wunderbare Offenbarung von diesem Christus. Wir brauchen alle solch einen Pflock in der Gemeinde. Alles baut auf ihn und hängt an ihm. Niemand ist so fähig wie er. Kennt ihr den anderen Namen dort, den Shebna? Shebna. Er war so stolz, weil er dachte, er ist so mächtig. Er dachte, er ist so stark, weil sein Name so ist. Sein Name lautete Kraft. Er dachte, alles hängt von ihm ab. Ja, was hat er denn gebaut? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, was er gebaut hat. Er baute sich selbst eine Gruft. Vielleicht dachte er, Vielleicht dachte er auch, er baut sich einen schönen Ort, um sich zur Ruhe zu setzen. Aber in den Augen Gottes baut er sich eine Gruft, ein Grab. Und der Herr hat ihn rausgeworfen, rausgekickt. Vielleicht in die Gruft, die er sich selbst gebaut hat. Alles, was wir für uns selbst im Hause Gottes bauen, das wird letztendlich zu unserem eigenen Sarg. Das ist nicht gut, nicht weise. Darum sagt der Herr, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben. Wow, die Gemeinde musste nicht einmal ihre Türen selbst öffnen. Der Herr hat gesagt, der Herr hat die Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ist das nicht wunderbar? Du musst dir keine Sorgen machen. Wenn die Türe offen ist, dann kann sie niemand schließen, wenn es denn der Herr war, der sie geöffnet hat. In den letzten 60 Jahren habe ich viele Male offene Türen erlebt, die ich nicht geöffnet habe. Er hatte sie geöffnet. Und niemand konnte sie schließen. Es war mir egal, wenn es viel Opposition gab und sie wollten die Türe schließen, sie konnten die Türe nicht schließen. Es ist nicht, dass wir sehr fähig wären. Nein, wir sind es nicht. Nein. Wenn der Herr die Türe öffnet, mir ist egal, wo, in Korea, in Taiwan, in Thailand, in Singapur, wo auch immer es sein mag, wenn der Herr eine Türe öffnet, dann kann sie niemand zumachen. Ja. Sorgt euch nicht, niemand kann sie schließen. Heute sorge ich mich nicht mehr. Es steht hier geschrieben, denn du hast eine kleine Kraft. Es ist sehr gut, nur eine kleine Kraft zu haben. Um dem Herrn zu dienen, müssen wir nicht extreme Kraft haben wie Simson. Wenn wir Philadelphia sind, dann brauchen wir nicht viel Kraft. Ja, und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Du brauchst nicht viel Kraft, um das Wort Gottes zu bewahren. Sei einfach ein Täter des Wortes. Wenn der Herr es gesagt hat, du machst es einfach und fertig. Ist das so schwer? Du brauchst nicht viel Kraft, um das Wort Gottes zu tun, zu bewahren, um seinen Namen nicht verleugnet. Nein, nur eine kleine Kraft. Es hat seinen Namen nicht verleugnet. Du schämst dich nicht seines Namens. Wo auch immer du hingehst, werden die Leute wissen, du bist ein Christ. Du bist einfach ein Christen. Ist doch egal, dass die Leute es wissen. Hast du denn Angst, dass sie wissen? Nein, wir schämen uns nicht seines Namens. Und du musst dir auch keine Sorgen machen über die von der Synagoge Satans. Der Herr wird den Feind stoppen. Und sie machen, dass sie vor deinen Füßen niederfallen und bekennen, dass ich sie geliebt habe. Dieses Niederfallen, das heißt nicht, dass sie dich anbeten werden, sondern dass sie einfach niederfallen. So wie als der Herr niedergefallen ist, wie Johannes, der niedergefallen ist, als der Herr ihm in Offenbarung erschienen ist. Deine Feinde werden unterworfen sein. Wenn wir solch eine Gemeinde sind wie Philadelphia, dann können keine Feinde gewinnen und uns zerstören. Ich habe so viele Gemeinden gesehen, die zerstört wurden, nicht von Feinden von außen, sondern durch uns selbst. Wir haben uns selbst zerstört. Aber wenn wir brüderliche Liebe hätten, dann würden wir uns doch selbst nicht zerstören, oder? Ich will doch Sam Wang nicht zerstören und ich weiß, er will mich auch nicht zerstören. Wir lieben einander. Nur der Feind, die Feinde von außen, sie versuchen uns zu widerstehen und uns zu zerstören, aber der Herr wird sich ihrer annehmen. Heute mache ich mir keine Sorgen mehr über den Feind, der uns widersteht. Ja, lass die Feinde widerstehen. Kein Problem. Wenn wir Philadelphia sind, werden die aus der Synagoge Satans kommen und zu unseren Füßen niederfallen. Ja, das Wort Anbeten heißt auch niederfallen. In diesem Falle kannst du nicht übersetzen anbeten, sondern es heißt niederfallen, niederknien. Es bedeutet hier nicht anbeten, sondern dass sie niederfallen, zu Boden fallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ist das nicht wunderbar, dass der Herr die Gemeinde in Philadelphia liebt? Er hat nicht gesagt, ich liebe die Gemeinde in Sardes. Ich glaube nicht, dass der Herr eine tote Gemeinde liebt. Er hat nicht gesagt, ich liebe die Gemeinde in Laodicea. Nein, er hat sie erbrochen. Er hat sie ausgespuckt aus seinem Mund. Seid ihr euch sicher, habt ihr je gespürt, dass der Herr die Gemeinde an eurem Ort liebt? Seid ihr darin zuversichtlich, dass der Herr die Gemeinde an eurem Ort liebt? Oh, ich sehe die Gemeinde in Quezon City dort, in der Versammlungshalle. Ich habe es gerade erst gesehen. Hi, hallo, sagt mal was. Oh, ich sehe euch alle. Sag mal was in Quezon City.
Oh, there you are.
Da seid ihr. Hallo.
Church in QC. Are you sure?
Gemeinde in Quezon City, seid ihr euch sicher, dass der Herr die Gemeinde in Quezon City liebt? Oh, ich freue mich so, das zu hören. So wunderbar. Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass der Herr die Gemeinde an deinem Ort liebt? Aber wenn die Geschwister miteinander kämpfen, sich beißen und gegeneinander kämpfen, ich glaube nicht, dass der Herr solch eine Gemeinde liebt. Ich liebe wirklich diesen Vers. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Aber lasst mich euch das eine sagen. Lasst mich euch das sagen. Wenn ihr dort in Quezon City nicht die Gemeinde in Quezon City liebt, wie erwartet ihr, dass der Herr die Gemeinde in Quezon City liebt? Es muss so sein, dass ihr euch alle dort in Quezon City mit der Bruderliebe liebt. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass der Herr euch auch liebt. Amen. Lobt den Herrn. Lasst uns vorangehen. Wie viel Uhr ist jetzt? Nächster Vers. Weil du das Wort von meinem Ausharren bewahrt hast. Wisst ihr, auszuharren ist ein Befehl des Herrn, den er uns gegeben hat. Wisst ihr, warum wir ausharren müssen? Weil immer Probleme und Schwierigkeiten kommen werden. Und es wird immer Opposition von außen oder von innen geben. Darum gib nicht so schnell auf und sag Tschüss, auf Wiedersehen und du gehst. Nein, hart aus. Es wird immer Tests geben. Das ist ganz normal. Die Prüfung des Glaubens wird die Echtheit des Glaubens hervorbringen. Die Bewährung. Und würde ich viel kostbarer als Gold und Silber machen. Darum müssen wir ausharren. Es wird immer Probleme geben, aber kein Problem. Geht einfach durch. Ja, das Ausharren, die Ausdauer. Jakobus hat es auch gesagt. Die Ausdauer wird ihr vollkommenes Werk tun. Und am Ende wirst du vollendet sein und in nichts Mangel haben. Oh, wunderbar. Darum müsst ihr diesen Befehl des Herrn ernst nehmen, auszuharren. Dann ist das Versprechen des Herrn, so werde ich dich vor der Stunde der Prüfung bewahren, dem Tag des großen Zornes Gottes, der über die ganze bewohnte Erde kommen wird, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Darum hoffe ich, dass wenn dieser Tag kommt, ihr nicht mehr auf dieser Erde wohnt. Ansonsten, wenn wir da noch hier wohnen werden, wir werden lieber mit ihm auf dem himmlischen Berg Zion stehen. Es ist keine gute Nachricht, wenn dieser Tag kommt und du und ich, wir wohnen immer noch auf dieser Erde. Darum müssen wir heute schon bereit sein, die Erde jederzeit zu verlassen. Seid bereit, hochzugehen, entrückt zu werden. Bleibt hier auf der Erde nicht hängen. Sag nicht, Herr, oh Herr, mein schönes Haus und mein gutes, schönes Auto und mein dies und jenes. Denkt an Lots Frau. Ihr kennt Lots Frau, nicht wahr? Seid nicht wie Lots Frau. Und ich mag diesen Vers 11. Ich komme schnell. Der Herr hat versprochen, schnell zu kommen, wie in Offenbarung 22. Da hat der Herr dreimal gesagt, siehe, ich komme schnell. Ich verspreche es euch, er kommt sehr schnell. Er kommt schnell. Glaubt ihr das? Ja, ihr werdet es glauben. Ihr müsst es glauben. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Lass niemand deinen Siegeskranz nehmen. Es ist mir egal, wer es ist. Lass niemand deinen Siegeskranz nehmen. Satan ist ein Dieb. Er will deine Krone klauen. Halte fest, was du hast. Lasst euch nicht betrügen. Der einzige Weg, wie sie deine Krone stehlen können, ist durch Betrug. Oh, was du tust, ist nicht gut. Oh, die Priesterschaft? Vergiss die Priesterschaft. Das ist nicht so wichtig. Wenn du es nicht festhält, dann stiehlt er dir die Krone. Was? Die Feste halten, das ist alttestamentarisch. Ah, sie haben sehr viele Lügen und sehr viel Betrug, um dir die Krone zu klauen. Schau doch die ganzen anderen Gemeinden an. Sie bringen gar keine Opfer da. Nur ihr, das ist aber, ihr seid so komisch. Ich habe sogar gehört, wie jemand gesagt hat, ihr seid nicht heilig genug, um die heilige Priesterschaft zu sein. So, du kannst doch kein Priester sein, weil du nicht heilig genug bist. Du bist nicht qualifiziert, ein Priester zu sein. Was wirst du dann tun? Wirst du sagen, Amen, Amen. Okay, okay. Ich gebe es auf. Lass niemanden deinen Siegeskranz nehmen. Amen. Ich hoffe, dass ihr alle lernt, festzuhalten, was der Herr euch gezeigt hat. Und es auch zu vollenden. Lernt es, den Priesterdienst zu perfektionieren. Ganz bestimmt, es ist nicht leicht, aber es ist machbar. Und der Herr wird uns helfen. Wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Möchtest du nicht ein Pfeiler sein? Oder willst du ein Problemstifter sein? Was ziehst du vor, zu sein? Jemand, der Probleme macht im Tempel Gottes oder ein Pfeiler? Ein Pfeiler ist jemand, der hilft und unterstützt. Das Haus Gottes braucht viele Pfeiler. Lob den Herrn. Wir müssen alle dem Herrn sagen, Herr, ich möchte ein Pfeiler sein in deinem Haus. Mach mich zu einem Pfeiler in deinem Haus. Und er soll nie mehr hinausgehen. Es ist gut. Wenn du ein Pfeiler bist, dann wirst du mit Sicherheit nicht weglaufen. Kannst du dir vorstellen, ein Pfeiler, der weglaufen kann, dann wird das ganze Haus zusammenbrechen. Amen. Und ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott. Dies ist ein wunderbares Wort. Und ich werde meinen neuen Namen auf ihn schreiben. Darüber werden wir später sprechen. Vielleicht in Iksan. Werden wir über Offenbarung 14 reden. Ihr müsst erkennen, das ist etwas Wunderbares. Ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Wunderbar. Den Namen der Stadt meines Gottes und meinen neuen Namen. Lob den Herrn für seinen neuen Namen. Frag nicht mich, was denn sein neuer Name sein wird. Wenn ich es jetzt schon wüsste, dann wäre es kein neuer Name mehr. Aber es wird ein neuer Name sein, den niemand weiß. Lob den Herrn. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Denkt ihr nicht, merkt ihr nicht, dass das Sprechen des Herrn im Buch der Offenbarung etwas sehr Besonderes ist? Elsa, was denkst du? Ist es nicht sehr besonders? Lob den Herrn. Es ist sehr besonders. Es ist wunderbar, zu besonders. Lasst uns jetzt weitergehen zum letzten Brief. Und dem Boten der Gemeinde Laodicea schreibe, das sagt der Amen. Der Herr ist der Amen. Amen ist ein wunderbarer Name des Herrn. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Anfang der Schöpfung Gottes ist er. Beides von der alten Schöpfung und auch von der neuen Schöpfung. Das bedeutet, alles gehört ihm. Satan verschlingt die alte Schöpfung. Und dann hat der Herr eine neue Schöpfung geschaffen. Und ganz am Ende gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Noch eine neue Schöpfung. Wie wunderbar. Ich kenne deine Werke. Der Herr kam direkt zum Punkt, dass du weder kalt noch heiß bist. Lauwarm. Ich wünschte, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Alles, was lauwarm ist, ist sehr schwierig zu behandeln. Ja. Was sind wir? Kalt oder heiß? Oder sind wir lauwarm? Was denkt ihr über euch selbst? Der Herr sagte, so aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Jedes Essen, das lauwarm ist, ist nicht wirklich gut zu essen. Entweder musst du es aufwärmen und heiß machen. Ich weiß es nicht. Oder du isst es kalt, dann bin ich nicht so ganz sicher. Aber lauwarmes, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns das gerne isst. Selbst Kaffee. Entweder trinkt ihr ihn heiß oder kalt. Wenn es lauwarmer Kaffee ist, glaube ich nicht, dass es irgendjemand von euch mag. Bin mir nicht so sicher. Der Herr sagte, ich werde dich aus meinem Mund ausspeien. Das ist ein sehr starkes Wort. Es ist sogar nicht ein sehr nettes, schönes Wort. Ich werde dich erbrechen. Wisst ihr? Dieses Ausspeien ist ein Erbrechen. Aber der Herr benutzt solch ein Wort, um die Gemeinde Laodicea zu beschreiben. Ich werde dich erbrechen. Ja, wenn du erbrichst, dann ist es darum, weil du etwas sehr Schlechtes gegessen hast und es wird dir schlecht in deinem Bauch und dann musst du es loswerden. Wenn ihr solch ein Wort lest, dann müsst ihr feststellen, dass der Herr wohl sehr verzweifelt sein musste da. Der Herr muss sehr der Herr muss sehr unerfreut sein. Ja, aber du erbrichst nicht, wenn du nur nicht erfreut bist. Das reicht nicht. Anwidern. Nicht tolerabel. Es ist wahrscheinlich sehr intolerabel. Ja, ihr könnt darin vielleicht sehen, wie das Empfinden des Herrn dabei ist, wenn er etwas erbricht. Das ist nicht gut. Und jetzt beschreibt der Herr es hier, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Wisst ihr, diese Einstellung ist von einer lauwarmen Person. Ich bin reich. Bin reich geworden und brauche nichts. Wow. Habt ihr jemals solch einen Ort gesehen? Ich habe von manchen Orten gehört, die gesagt haben, wir brauchen nichts Neues, wir brauchen keine neue Offenbarung von dem Herrn. Wir wärmen nur die alte Offenbarung auf. Wir wärmen die alte Suppe auf. Und vor kurzem habe ich sogar jemanden gehört, der gesagt hat, wenn ihr etwas Neues hört, dann müsst ihr davon weglaufen, fliehen. Und sie sprachen von 1. Timotheus. Paulus sagte, fliehe der jugendlichen Lust, der Unzucht und diese negativen Dinge. Aber sie haben dieses Wort benutzt für neue Offenbarung. Aber wenn ihr etwas Neues hört, dann müsst ihr davon weglaufen, fliehen. Ist das nicht traurig? Das bedeutet, ihr seid jetzt so reich, dass ihr gar nichts mehr benötigt. Ihr seid reich, reich geworden, denkt, ihr wisst alles und braucht nichts. Wisst ihr, solch eine Situation nach dem Urteil des Herrn, sagt er, ihr wisst nicht, dass ihr elend und jämmerlich und arm und blind und bloß seid. Wir wissen noch nicht alles. Wir brauchen immer noch mehr von Christus. Ich habe den Heiligen immer gesagt, dass je mehr ihr ihn kennen werdet, je mehr werdet ihr erkennen, dass ihr ihn noch nicht kennt. Weil so viele Dinge gibt, ihn zu erkennen und zu entdecken von diesem Christus. Und ihr sagt den Heiligen, wenn ihr etwas Neues hört, dann flieht. Was würdet ihr tun, wenn ihr etwas Neues hört? Wie die Berührer müsst ihr zurück zur Bibel gehen und schauen, ob es wirklich das Wort Gottes ist. Ja, ihr müsst die Schrift erforschen und schauen, ob dieses Neue wirklich von der Bibel ist, von Gott, vom Wort Gottes. Anstatt davon zu fliehen. Oh, das ist was Neues, schnell weg. Sehr merkwürdig. Darum sagt der Herr, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist. Du musst Gold kaufen vom Herrn. Das wahre Gold. Das himmlische Gold. Wir müssen den Preis bezahlen und Gold kaufen. Und das ist geläutertes Gold. Damit du reich wirst. Nicht die Doktrinen oder das Wissen werden dich reich machen, sondern das wahre Gold. Und weiße Kleider. Du hast wieder ein anderes Weiß hier. Ein weiteres. Dass du dich kleidest. Und die Schande deiner Blöße, dein Fleisch, nicht offenbar werde. Und Augen, und deine Augen, Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Weil wir blind, nackt, miserabel sind. Darum sagt der Herr, alle, die ich lieb habe, weiß ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Der Herr gibt ihnen immer noch eine Möglichkeit, Buße zu tun. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Was heißt das? Das bedeutet, er steht draußen, sie sind drin und er ist draußen. ihr schließt die Türe und der Herr steht draußen vor der Türe. Dann klopft der Herr an die Tür. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Es hängt immer auch von dem Einzelnen ab, wer dem Herrn die Türe öffnen wird. Und der Herr hat ihnen versprochen, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Solch eine große Belohnung, wenn du sie verlieren wirst, dann wird das Heulen und Zähneknirschen geben. Möchtest du nicht solch eine Belohnung haben, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen? George, möchtest du das nicht? Ich will sie absolut. Du willst sie nicht versäumen. Aber unglücklicherweise, viele von ihnen haben das nicht geschätzt. Sie waren verblendet. Möge der Herr uns allen ein Ohr geben, um den Geist, das Sprechen des Geistes zu hören. Das ist das Sprechen des Herrn direkt zu den Gemeinden. Und das ist sehr aktuell. Es ist sehr nötig für das Kommen des Herrn. Lest es nochmal durch und denkt darüber nach. Und schaut, was für eine Gemeinde ihr baut an euren Orten. Stellt klar, dass ihr die Belohnung bekommt. Macht es fest. Weil wenn ihr sie nicht bekommt, das wird schrecklich sein. Ja, lasst uns die Versammlung beenden.